Deutschlandfunk Interview.
Herr Falter, Markus Söder hat die Wahlniederlagen als Wake-up-Call für die Union bezeichnet. Hat sie im Südwesten wirklich geschlafen?
Ja, sie hat nicht geschlafen, sondern sie hat gegen einen übermächtigen Gegner gestanden. So muss man das sagen. Herr Kretschmann ist derart beliebt in Baden-Württemberg und er gilt sozusagen als die ideale Verbindung von Konservatismus einerseits und grüner Programmatik andererseits. Also ein Mann mit Augenmaß, der auch auf die Wirtschaft achtet. Dagegen hatte Frau Eisenmann eigentlich persönlich keine Chance. Und für die Union selbst kommt ja noch erschwerend hinzu, dass es nicht nur landespolitische Probleme gab, sondern auch bundespolitische. So sehr wie die Bundespolitik die CDU im vergangenen Jahr die Pandemiepolitik nach oben gebracht hat, in ungeahnte Höhen fast zu 40% Wahlabsichten auf ihrem Höhepunkt, so sehr wird sie jetzt wieder nach unten gezogen, weil eben alles nicht so läuft, wie die Leute sich das vorstellen. Und das wird der Union angelastet, Jens Spahn und Angela Merkel.
Ist die Union auch bundespolitisch im Schlummermodus, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, was ein klares Profil für den Bundestagswahlkampf angeht? Denn das war es ja, was vor der Corona-Krise dann auch schon in der Kritik stand.
Ja Gott, ein klares Profil ist überhaupt noch nicht zu erkennen, das ist völlig klar, aber wir sind ja auch noch weit genug weg, dass das noch herausgearbeitet werden könnte. Das Problem ist, die Mitglieder der Regierung sind im Augenblick eher Getriebene als Handelnde. Sie reagieren eher, als dass sie agieren und das wird ihnen übel genommen, weil das Reagieren eben ja Hand in Hand geht mit enttäuschten Erwartungen, mit Impfstoff, der nicht kommt, mit Impfungen, die nicht durchgeführt werden, mit künstlichen Verzögerungen, dass die Hausärzte beispielsweise nicht impfen dürfen, damit die Impfzentren ausgelastet sind. Da lacht sich halb England kaputt, wenn sie das hören. Das lasten die Bürger tatsächlich der CDU in erster Linie an. Und dagegen ist schwer anzukämpfen, solange nicht etwas geschieht. Und im Augenblick geschieht nichts, sondern es verzögert sich weiter.
Doch was noch passiert, ist eine sogenannte Maskenaffäre. Inwiefern gehen Sie denn davon aus, dass das Ganze jetzt tatsächlich erst so richtig ins Kontor schlägt? Denn man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass das jetzt wegen der Briefwahl noch gar nicht so stark zum Tragen kam.
Das lässt sich wunderbar beobachten, wenn man die Abfolge der Umfragen in Baden-Württemberg beobachtet. Da geht es schon ab Ende Januar bis Mitte Februar mit der CDU allmählich nach unten und mit den Grünen nach oben. Das heißt, da hat die Maskenaffäre noch überhaupt keine Rolle gespielt. Insofern hat die Union noch mal Glück gehabt. Vielleicht wäre das noch stärker ins Kontor geschlagen, wenn es tatsächlich von allen Wählern wahrgenommen worden wäre. Aber andererseits glaube ich nicht, dass die Maskenaffäre einen längerfristigen Effekt hat. Es ist ja doch etwas ganz anderes als der Spendenskandal beispielsweise von Helmut Kohl, in den auch Wolfgang Schäuble irgendwie verquickt war. Also insofern kann man das wirklich nicht gleichsetzen. Ich bin ziemlich sicher, bis zum September versendet sich das. Da sind ganz andere Probleme auf der Tagesordnung.
Man muss es ja vielleicht nicht gleichsetzen, aber wenn sowas mitschwingt wie Korruption, das weiß man, da sind die Wählerinnen und Wähler dann schon sehr empfindlich. Also jetzt einfach mal die Frage an Sie vielleicht so rum. Was muss denn dann die Union jetzt konkret tun, damit das nicht noch weitere Ausläufe hat?
Von Korruption kann doch gar keine Rede sein. Es ging um Provisionen, nicht um Korruption.
Nein, aber das Wort schwang einfach, Wort schwang natürlich jetzt immer mit, natürlich auch von der Opposition ins Spiel gebracht. Dieses Schreckgespenst Korruption wurde ja jetzt tatsächlich ins Spiel gebracht.
Ja Gott, das ist Wahlkampfgetöse natürlich, das ist völlig klar. Man versucht das auszunutzen, was auszunutzen geht. Aber tatsächlich haben ja diese Abgeordneten, die beiden, sichtlich noch nicht einmal illegal gehandelt, sondern es war illegitimes, amoralisches Handeln, was natürlich in der Politik vielleicht schlimmer ist als das illegale Handeln. Aber wie gesagt, von Korruption kann ich noch nichts sehen. Wenn das noch dazu käme, wäre es natürlich in der Tat sehr schwer. Aber die Union muss sich dagegen wehren, damit haben Sie völlig recht. Sie wehrt sich parteiintern, indem sie sehr harte Regeln aufstellt für Abgeordnete beispielsweise. Härter eigentlich als die augenblickliche Gesetzeslage das erfordert. Aber was ja wirklich helfen kann, und ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich helfen kann, wäre, dass die Bürger bis Juli geimpft sind, sodass sie unbesorgt in Urlaub fahren können, dass Normalität wieder einzieht. Und wenn die Normalität da ist, dann wird die Union auch wieder davon profitieren. Wenn sie nicht da ist, wird sie bestraft werden.
Das bedeutet, die Union muss jetzt alles darauf setzen, glaubwürdig und tatkräftig rüberzukommen in dieser ganzen Corona, in diesem Krisenmanagement.
Ja, sie muss sogar eventuell über den Schatten springen. Angela Merkel muss über den Schatten springen und möglicherweise versuchen, auf dem Weltmarkt Impfstoff aufzukaufen, den es ja gibt. Vielleicht sogar Sputnik 5 und eine Notzulassung durchführen.
Das ist der russische Impfstoff.
Das ist der russische Impfstoff. Es gibt auch chinesische Impfstoffe, die anscheinend von der Qualität her gar nicht so schlecht sind. Diese Art von Aktionen erwarten viele Bürger. Und wenn das nicht passiert, dann sehe ich schwarz für die Union.
Wenn wir vielleicht jetzt nochmal den Rückschluss ziehen auf die Landtagswahlen, die sind ja der Anlass, warum wir überhaupt sprechen, dann können wir sagen, ein großes Resümee nach diesen Landtagswahlen war ja, dass es auch auf die Person ankommt. Das schien zumindest eines der großen Resümees zu sein. Und die Union, die hat ja auch die Zugkraft ihrer eigenen Kanzlerin jahrelang auch genossen. Was sagt das denn der Union jetzt für die Nach-Merkel-Ära, die ja dann beginnen soll mit der Bundestagswahl?
Wenn man es aus der reinen Sicht der Wahlforschung betrachtet, dann müsste man sagen, nehmt euch den zukräftigsten Kandidaten, derjenige, der am meisten Stimmen verspricht, der am stärksten mobilisieren kann, vielleicht auch derjenige, der am stärksten tatsächlich polarisiert, was ja dann auch im Allgemeinen zu einer Mobilisierung führt. Und da, wenn ich dieses so formuliere, ist natürlich das Rennen dann wieder ganz offen zwischen Söder und Laschet. Und es ist die Frage, wie das entschieden wird.
Bei wem sehen Sie denn die Stärke?
Die Stärken, die ich genannt habe, ganz eindeutig stärker bei Söder als bei Laschet. Das ist ganz klar. Söder ist sozusagen der Direktere, der Härtere, der Konsequentere, derjenige, der es auch besser zu verkaufen steht, muss man dazu sagen. Er ist ein ausgesprochen formulierungsstarker Mensch und ziemlich durchsetzungskräftig. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich schon überlegt, ob er nicht mehr Stimmen bringen könnte. Aber er kommt nun mal von der CSU und nicht aus der CDU. Und Laschet hat die stärkere Mannschaft im Rücken, sodass ich am Ende davon ausgehe, dass wahrscheinlich doch Laschet den Spitzenkandidaten machen wird. Aber wie gesagt, wenn ich als Wahlforscher, nicht als Bürgerfalter, als Wahlforscher Empfehlungen geben müsste, und das sind immer nur bedingte Empfehlungen, die gelten immer nur, sobald die Randbedingungen auch gegeben sind, dann würde ich sagen, Söder ist zumindest im Augenblick derjenige, der die Union eher aus diesem Jammertal führen könnte als Laschet.